den letzten Kapitel. Und wir haben bereits einiges über diese Gemeinde gelernt, über diese junge Gemeinde damals. Die Gemeinde war nämlich sehr stark unter Druck, sie war in Bedrängnis. Und trotzdem war sie vorbildlich und auch vorbildlich für uns, denn sie blieb trotzdem den Glauben treu, den Glauben an Jesus treu, obwohl sie verfolgt worden ist. Und in Bezug auf Mission war sie natürlich auch vorbildlich für andere Christen der damaligen Zeit. Doch trotzdem gab sich Paulus nicht damit zufrieden. Obwohl er zu Beginn und einleitend in den ersten Kapiteln wirklich positiv und dankbar ist für sie, möchte er doch in Hinsicht auf Jesu Wiederkunft, dass die Thessalonicher ein geheiligtes Leben führen, dass sie christlich, also dass sie geistlich wachsen und dass sie einen heiligen Lebenswandel führen. Und deswegen im letzten Kapitel, Kapitel 5, möchte er das noch einmal unterstreichen. Das macht er wirklich in kurzen, knappen und knackigen Sätzen. Ich möchte das noch einmal wirklich unterstreichen, gegen Ende hin. Und das sind eben die Kennzeichen und die Pflichten einer lebendigen Gemeinde. Und ich denke, das ist für uns auch wichtig, weil wir ja auch eine Gemeinde sind. Und wir wollen uns aber zunächst einmal den Text anschauen und Text lesen. Für die Vorbereitung habe ich die Elberfelder Bibel verwendet, deswegen werde ich auch auf die jetzt aus der Elberfelder Bibel lesen. Aber hier und wieder mal auch die neue Genfer Übersetzung verwenden, weil es einfach dann klarer wird. So, aber zunächst lesen wir den Text. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch den Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Setzt zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allen Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge bei Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden, bei Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Ja, wir wollen uns, wie gesagt, diese Kennzeichen gemeinsam anschauen, die Paulus hier auflistet zum Schluss. Und der erste Punkt ist, respektiere die Mitarbeiter. Das finden wir in den Versen 12 bis 13. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Und eigentlich schon im frühen Stadium dieser Gemeinde, ich habe bereits gesagt, dass sie eine junge Gemeinde war, gab es eben Älteste, Leiter und Mitarbeiter, die sich um die Gemeinde kümmerten. Ja, sie sorgten für die Gemeinde, geistliche Fürsorge und sie waren dafür zuständig. Auch also auf Aufsicht auch. Sie achteten auf die Gemeinde. Und diese Gemeinden setzen sich, oder diese Mitarbeiter setzen sich unermüdlich für die Gemeinde ein. Hier schreibt Paulus, sie arbeiten unter euch. Das heißt, Arbeit bedeutet wirklich sich vielleicht auch abmühen. Das bedeutet vielleicht körperliche Arbeit, aber ganz sicher geistige Arbeit, die sie da verrichtet haben damals. Und so ist es auch in unserer Gemeinde und in ihrer Gemeinde. Es gibt immer Mitarbeiter, die mitarbeiten, die sich engagieren, die sich abmühen, vorbereiten und arbeiten. Und eigentlich ist es so, dass alle wahrhaftigen Mitarbeiter Zeit investieren. Und nicht nur Zeit investieren, sondern auch vielleicht noch sogar mehr. Einfach weil die Gemeinde für sie wichtig ist. Zum Beispiel ist es bei den Leitern so, dass sie eine schwierige Aufgabe haben. Die Leiter einer Gemeinde haben eine gewisse Verantwortung gegenüber Jesus, der eigentlich das Haupt einer Gemeinde ist. Und sie sind für eine gesunde Lehre zuständig und sie müssen auch hin und wieder mal Ratschläge geben. Vielleicht sogar selbstverständliche Ratschläge. Das ist ihnen enorm wichtig. Und das heißt aber nicht, dass der andere Mitarbeiter nicht auch Verantwortung hat. Das wäre jetzt nur ein Beispiel. Aber leider gibt es natürlich auch sogenannte falsche Mitarbeiter und falsche Leiter. Oder selbstbezogene Leiter. Es kann unterschiedliche Gründe haben oder Motive, vielleicht Profit oder Ansehen wollen, angesehen werden. Und diese mögen sich eben nicht so aus wie die anderen. Sie haben nicht so ein Herz wie die Gemeinde. Und aus diesem Grund gibt uns Paulus hier ein paar Anzeichen dafür, einfach zu unterscheiden, dass wir erkennen, wer ein falscher Mitarbeiter ist und wer ein wahrhaftiger Mitarbeiter ist. Und diese Anzeichen sind, das nennt sich ja natürlich ganz klar, und zwar diejenigen, die euch vorstellen, also die Verantwortung übernehmen, oder diejenigen, die unter euch arbeiten, das habe ich schon erwähnt, die unermüdlich unter uns oder in den Gemeinden arbeiten. Und diejenigen, die anderen zurechtweisen, das heißt den rechten Weg zeigen. Also das sind diejenigen, die wahrhaftigen Mitarbeiter, die sich wirklich einsetzen und investieren. Und das schreibt das, weil es wahrscheinlich auch sicher Streitigkeiten gegeben hat zwischen den Gemeindegliedern und den Mitarbeitern, womöglich auch. Vielleicht aus Neid oder Konkurrenzkampf, wie auch immer. Irgendwelche Gründe wird es gegeben haben und die gibt es auch immer wieder. Und wie dem auch sei, Paulus der Mann hier gelesen, in Vers 13, und er schreibt, haltet Frieden untereinander. Das ist ganz wichtig. Frieden in der Gemeinde. Ein friedvoller Umgang miteinander löst Spannungen und Verspannungen auf. Und der Frieden bedeutet eigentlich Einheit im Heiligen Geist. In Epheser 4, Kapitel 4, Vers 3, da schreibt auch Paulus, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Also Frieden in der Gemeinde erleichtert die Arbeit nicht nur der Gemeindeältesten, sondern eigentlich aller Mitarbeiter. Und das ist eigentlich gar nicht gut. In Hebräer 13, Vers 17 lesen wir, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Frieden ist einfach ein Ausdruck von Liebe. Und das fördert die gegenseitige Wertschätzung. Deswegen ist es eben so wichtig auch für die Gemeinde. Aber wir sollen nicht nur Mitarbeiter anerkennen und lieben und in Frieden miteinander leben und Frieden halten. Wir dürfen ja nicht unbedingt immer alles zu tolerieren und alles hinzunehmen. Das bedeutet, wenn man gewisse Dinge einfach sieht, das nicht einfach so stehen lässt, sondern es ist doch etwas mehr. Und deswegen möchte ich zu meinem zweiten Punkt kommen, und da schreibt auch Paulus in Vers 14. Sorge dich um Seelen, ist mein zweiter Punkt, und er schreibt hier in Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nennt euch den Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Und in diesem Vers sagt uns Paulus, dass die Gemeinde auch Problemmenschen hat. Und er richtet hier drei Kategorien auf. Drei Kategorien von Problemmenschen. Dann da die Unordentlichen, die Kleinmütigen und die Schwachen. Das sind die drei Kategorien von Problemmenschen, die in jeder Gemeinde vorhanden sind. Und das hat auch damals gegeben. Und deswegen schreibt er auch den Thessalonichern. Und solche Menschen sollen wir unterschiedlich begegnen. Die erste Kategorie, die Unordentlichen, das sind die Gemeindeglieder, die vielleicht die Ordnung der Gemeinde verlassen haben, die sich nicht unterordnen wollen. In diesem Zusammenhang hier, in des Thessalonicher Briefes, in dem Kontext meint er wahrscheinlich diejenigen aus Kapitel 4, Vers 11, die nicht mehr arbeiten wollen. Das heißt, damals hat es Menschen gegeben, die nicht arbeiten wollten und nicht mehr selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen wollten. Und aus diesem Grund schreibt er diese Verse hier, denn sie fielen dann natürlich auch anderen zur Last dadurch. Und solche Menschen sind immer in dieser Gefahr des Eigenwillens, etwas stur zu sein, also sich nicht unterordnen zu wollen, anders zu sein einfach. Und Paulus ermahnt diese und sagt, wir sollen diese zurechtweisen. Es ist wichtig, dass wir nicht zum Gerede anderer Leute werden, dass die Gemeinde gut dasteht auch in Bezug auf Mission, wenn wir uns das überlegen, und wir sollen eben auch anderen kein schlechtes Beispiel geben aus der Gemeinde und somit Gott nicht verurteilen. Die zweite Kategorie sind dann die Kleinmütigen. Das sind meistens diejenigen, die wenig Zutrauen in den Glauben, in den eigenen Glauben haben, die sich wenig trauen, wenig Mut haben, ihren Glauben einzustehen, vielleicht in der Arbeit oder wo auch immer, wo sie benachteiligt werden. Und in diesem Kontext hier sind wahrscheinlich diejenigen gemeint, die mutlos sind in Bezug auf das Unbekannte. Kapitel vorher lesen wir über die Wiederkunft Jesu, das war für sie ein Unbekannt. Sie wussten nicht, was kommt auf uns zu, was passiert mit den Toten, was wird dann, wenn Jesus wiederkommt. Und da waren sie mutlos, unsicher, wussten nicht, was wirklich sein wird. Und solche Menschen sind ein wenig belastbar. Und solchen Menschen sollen wir auch anders begegnen. Und zwar, die sollen ermutigt werden. Das schreibt Paulus hier ganz klar. Die sollen tröstet, die Kleinmütigen oder ermutigt sie auch. Die dritte Kategorie, das sind die Schwachen. Und diesen sollten wir uns auch annehmen. Das sind diejenigen, die weniger widerstandsfähig sind bei Anfechtungen und so weiter, die unsicher über den Glauben sind. Und das sind diejenigen, die bei Versuchen einen Prüfungen ganz schnell kapitulieren und schnell aufgeben. Sie drohen sogar vom Glauben abzufallen. Das ist eben sehr gefährlich und solche Menschen gibt es aber immer wieder. Das hat damals gegeben, das gibt es bei uns oder in jeder Gemeinde auch. Und die Stärkeren im Glauben, die sollten sich solche Menschen annehmen und sie sollten ihnen helfen. Das sagt Paulus im Auge. In Römer Kapitel 5, ersten zwei Verse, da lesen wir: Wir, als die im Glauben starken, sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Wir sollen uns in schwierigen Zeiten ermutigen gegenseitig. Das ist besonders wichtig in einer Gemeinschaft. Auch Jesus braucht Ermutigung. In Lukas Kapitel 22, Vers 43 beispielsweise, lesen wir, dass ein Engel ihn stärkte, als er in Garten Gethsemane betete, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Und Jesus brauchte auch Ermutigung damals. Und es gibt Zeiten, in denen wir auch Ermutigung brauchen. Deswegen sollen wir uns gegenseitig ermutigen. Konkret können wir mal nachfragen vielleicht, und wenn wir miteinander reden, wie geht's dir? Brauchst du irgendwo Ermutigung? Brauchst du irgendwo Hilfe? Es wäre doch schön, wenn wir uns jetzt gerade mal stark fühlen und den anderen helfen können, oder? Gegenseitig ermutigen können. Das sollten wir tun. Und ein konkretes Beispiel gibt uns Paulus im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 16 und 7. Da schreibt er: Nur Onesiphorus, oder Onesiphorus, je nachdem wie man es ausspricht, hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Und das alles bedeutet, sich um Seelen zu sorgen. Oder anders gesagt, Seelsorge. Wir sollen uns um die Seelen anderer kümmern in unserer Gemeinde. Die Seelen in der Gemeinde kümmern. Und das beinhaltet eben, wenn es notwendig ist, Ermahnung, Ermutigung, aber auch Hilfe. Natürlich, das hat auch Paulus hier zeitlang mit den Genialen, brauchen wir Geduld. Wie oft gehen wir doch dabei zu urteilen und sagen, er müsste doch schon längst. Wir können das vervollständigen. Oder wenn wir es lange genug versucht haben, dann meinen wir, na gut, jetzt ist es aber genug, ich mag nicht mehr, ich muss mich da nicht mehr einsetzen, dafür kämpfen oder wie auch immer. Wichtig ist aber, dass wir uns gegenseitig nicht aufgeben. Wir sollen geduldig sein. Veränderung und das Fruchten, das braucht eben seine Zeit. Und Geduld gehört natürlich zur Frucht des Heiligen Geistes. Während der Appellvorbereitung ist mir ein Märchen in den Sinn gekommen, eine Geschichte, die ihr sicher auch kennt. Und ich habe dann im Internet gesucht und geforscht. Und tatsächlich finden wir das unter dem Titel Märchen von Himmel und Hölle. Meiner Meinung nach passt es nicht so gut, aber den Inhalt finde ich ziemlich gut. Und zwar in Bezug auf dem, was Paulus hier sagt, in Bezug auf gegenseitige Hilfe und Ermahnung und Stärkung. Und das möchte ich euch kurz sagen, aber ihr könnt es sicher erzählen, nochmal die Geschichte kurz erzählen. Und zwar geht es darum, dass ein Rabbi zu Gott kommt und er möchte einfach wissen, wie es im Himmel ist und wie es in der Hölle ist. Und Gott sagt, ja, nimm doch den Propheten Elia mit und er soll dir das dann einmal zeigen. Und sie gehen gemeinsam und sie kommen in einen Raum. Ringsherum sind Menschen aufgestellt, sie haben alle einen langen Löffel in der Hand, sicher 2 Meter länger. In der Mitte ist ein Kochtopf, auf dem Feuer mit köstlichem Essen. Und alle versuchen daraus zu schöpfen. Doch irgendwie, seltsam auf diesem Bild ist es, dass die Menschen alle irgendwie blass sind und überhaupt nicht glücklich sind. Sie können das Essen gar nicht genießen. Und da habe ich mir sofort, dass der Grund dafür ist. Und zwar ist es einfach dieser Grund, dass, weil die Löffel eben so lang sind, können sie sich nicht selbst füttern. Ne? Sie können nicht essen. Sie können den Löffel nicht zum Mund führen. Und der Rabbi fragt Elia, was ist das für ein Raum? Und Elia antwortet nur, die Höhle. Sie gehen dann weiter in den zweiten Raum. Dort finden sie auch wieder Menschen ringsherum, mit langen Löffeln, wieder ein Kochtopf in der Mitte. Doch die Menschen im Vergleich zum ersten Raum, im Unterschied zum ersten Raum, sind alle glücklich, sehen gesund aus. Und der Rabbi merkt sofort, was da los ist. Sie haben sich nämlich gegenseitig gefüttert, also sie füttern sich gegenseitig. Das heißt, sie versuchen nicht mit den anderen Löffeln sich selbst zu füttern, selbst zu essen, sondern sie geben das Essen, sie geben sich das gegenseitig. Ich denke, das ist ein schönes Bild, das für uns, dass wir daran denken, und wenn es um Ermutigung geht und die gegenseitige Hilfe. Doch zurück zum Text. Wir sollen also diejenigen wertschätzen, die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. Und wir sollen uns auch um die Seelen anderer kümmern, Seelsorge betreiben in der Gemeinde. Und geduldig ermahnen, ermutigen und helfen. Das ist eine geistliche Grundhaltung, die enorm wichtig ist. Und dazu ist es notwendig, dass wir unser Denken verändern. Und das bringt mich eigentlich zu meinem letzten Punkt. Die Verse 15 bis 22 unterscheidet Paulus in Vers 15, dass wir uns um das Gute bemühen sollen. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Die Thessalonicher lebten unter Verfolgung, das habe ich auch zu Beginn erwähnt, und ihnen wurde vielleicht auch Böses angetan. Sicher hatten einige da Gedanken von Rache und das zahlen wir zurück oder wieder heim. Doch Paulus möchte sie und möchte uns daran erinnern, dass Rache endlich ein Instinkt der sündigen Natur ist. Er schreibt in Römer Kapitel 12, Verse 17 bis 21: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Mögen nicht Christen Böses mit Bösem vergleichen. So nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. So sind wir als Christen aufgefordert, nicht so zu sein. Deswegen müssen wir unser Denken verändern. Wir sollen nicht so sein, sondern aktiv das Gute tun. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und nach dem Guten streben. Weiters lesen wir in Vers 16: Freut euch alle Zeit. Wie soll man sich freuen, wenn uns Böses angetan wurde? Das haben Sie sich auch die Thessalonicher damals gefragt. Doch diese Freude, die Paulus hier meint, ist keine Freude im menschlichen Sinne. Es ist kein flüchtiges, menschliches Glück. Oder im Sinne einer guten Laune. Das meint er hier nicht. Sondern wir sollen uns freuen, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Die Freude, die Paulus hier meint, ist nicht eine Freude, die von unseren Gefühlen abhängig ist. Es ist eine bewusste Entscheidung, sich zu freuen. Es gehört auch zu einer Grundhaltung eines jeden Christen. Es ist eine bewusste Haltung im Herrn Jesus. Wir können uns freuen und auf Gott ausrichten, auf die Wiederkunft Jesu. Und deswegen können wir uns alle Zeit freuen, wenn wir uns darauf ausrichten. Das ist eben die fortwährende Freude, die Paulus hier meint. In Vers 17 lesen wir weiter: Betet unablässig. Das bedeutet, andauernd zu beten. Und so wie die Freude gehört auch das Gebet zum christlichen Leben. Nur, wir sollten uns die Frage stellen: Was heißt das jetzt, unablässig zu beten? Bedeutet das wirklich, dass wir von morgens bis abends jede freie Sekunde, Minute immer nur beten, also nicht nur frei überhaupt, nur beten sollen? Am besten, wir lassen die Arbeit komplett sein und wir beten nur. Ist es das, was Paulus hier meint? Wahrscheinlich nicht. Das wäre Unsinn, wenn wir nur das tun würden. Sondern er meint hier, dass wir ständig in Abhängigkeit von Gott leben. Einfach mit Gott wandeln. Und Gebet nicht nur auf bestimmte Zeiten beschränken. Ja, nicht nur. Ich betone das nur. Das heißt, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur während der stillen Zeit zu Hause, beim Mittagessen, während der Gebetszeit, in der Frauengebetsrunde beispielsweise am Mittwoch oder wo auch immer, sondern es bedeutet, mit Gott zu wandeln. Immer in Verbindung mit ihm zu sein. Einfach mit ihm zu reden. Die Gedanken einfach hin zu ihm. Das gehört eben auch zu einer wesentlichen Grundhaltung. Dann sollen wir dankbar sein. Und er sagte: Sagt den allen Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und in allem dankbar sein bedeutet auch, dass wir in allen Widrigkeiten, die ja sowieso zu einem christlichen Leben dazugehören, das ist einfach so, das zeigt mir, dass wir, wie es Gerhard einmal ausgedrückt hat, viele Eierkuchen, sondern wir haben auch Schwierigkeiten und Widrigkeiten. Wir werden vielleicht einmal in unseres Glaubens verfolgt oder vielleicht schief angesehen und es wird schlecht über uns geredet. Wir sollen trotzdem dankbar sein. Ein Grund ist natürlich, dass wir in Gottes Hand sind. Wir wissen, dass wir in Gottes Hand sind. Er ist unser Vater im Himmel. Im Himmel hat uns erschaffen und er ist auch in schlechten Zeiten bei uns. Und er meint es gut mit uns. Egal, ob es uns gut geht oder schlecht geht, in guten und in schlechten Zeiten. Er verwendet das alles zu unserem Besten. Ganz klar lesen wir da im Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Wir können dankbar sein, weil wir zu ihm gehören. Das gehört zu einer christlichen Grundhaltung. Und so ein Glaube, der anerkennt, dass Gott ihm das Heil geschenkt hat. Und sein Glaube, der anerkennt, dass Gott eben das Beste für uns will und alles dazu verwendet. Sein Glaube gibt auch die Kraft, dankbar zu sein. In jeder Lage. Freude, Gebet und Dankbarkeit, Dankbarkeit gehört zu einem christlichen Leben dazu. Und das wirkt auch der Heilige Geist in uns. Deswegen schreibt Paulus hier in Vers 19: Den Geist löscht nicht aus. Das bedeutet, wir sollen uns dem nicht entgegenstellen. oder nicht bremsen, den Heiligen Geist. Seinen Weg nicht bremsen. Bei den persönlichen Jahren war es wahrscheinlich so, dass viele neidisch auf andere waren. Auf die Geistesgaben, die vielleicht andere hatten. Dadurch sind vielleicht Diskussionen und Gespräche entstanden. Und andere wollten vielleicht wiederum ihre Gaben nicht mehr einsetzen in der Gemeinde. Und Paulus schreibt hier ganz klar, den Geist löscht nicht aus. Es ist wichtig, dass die Gaben eingesetzt werden in der Gemeinde und dass der Heilige Geist Veränderung in uns bewirkt. Und ganz speziell geht Paulus in Vers 20 bis 23 auf die Weissagen hinein oder auf das Weissagen. Weissagen verachtet nicht, prüft aber alles, was gut gehalten ist. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und in der Bibel finden wir natürlich Menschen, die die prophetische Gabe hatten, also die Gabe hatten, prophetisch zu reden oder weiß zu sagen. Und wir verstehen, oder viele verstehen meistens auch, dass es um die Zukunft geht. Ja. Ein prophetisches Wort hat immer etwas mit der Zukunft zu tun. Aber es beschränkt sich nicht auf Vorhersagungen, sondern noch viel öfter finden wir in der Bibel, dass Propheten oder Weissager im Sinne Gottes auch Ermutigung und Ermahnung weitergaben. Und denn so eine Gabe ist in der Gemeinde wichtig, ist in jeder Gemeinde wichtig. Und deswegen betont Paulus das hier nochmal ganz klar. Natürlich kann Gott auch andere Menschen verwenden, kurzzeitig einmal weiß zu sein. Also die Worte Gottes zu einer bestimmten Situation, gerade in diesem Augenblick, passt es gerade für jemanden und Gott gibt es einfach weiter. Und Gott wendet jeden Menschen dazu, kann jeden Menschen dazu verwenden. Das ist eben besonders nützlich für die Gemeinde, weil es eben wieder um Ermutigung und Ermahnung geht. Und das erklärt Paulus den Korinthern im 1. Korinther Kapitel 14, die Verse 3 bis 4. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Leider wurde schon oft Missbrauch betrieben in dieser Hinsicht und es hat schon immer falsche Propheten gegeben, falsche Lehrer, falsche Verkündiger. Und wir sollten auch nicht immer alles glauben und uns sofort mitreißen lassen, wenn jemand, der rhetorisch gut ist oder gewisse Dinge einfach toll rüberbringt, sondern wir sollen alles prüfen, schaut ihr Paulus. Und was das Prüfen bedeutet, das wissen wahrscheinlich viele meisten, aber Prüfen im Allgemeinen ist das Vergleichen eines Prüfgegenstandes mit einer Lehre. Das bedeutet einfach nur, dass gezeigt werden soll, ob etwas einer Vorgabe entstimmt, also stimmt, übereinstimmt mit dieser Vorgabe. Und im geistlichen Sinne bedeutet das eben, dass wir alles prüfen sollen. Die Aussagen, vielleicht den Lebenswandel derjenigen Person, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das ist nämlich unser Maßstab, mit dem soll alles verglichen werden. Und das meint Paulus hier. Und wir müssen wirklich gewappnet sein, um einfach vor falschen Propheten geschützt zu sein. Egal in welcher Art es uns gelangt, das Böse, Aussagen oder wie auch immer, wir sollen alles überprüfen. Und nun möchte ich zum Ende kommen und sagen, dass wenn der Heilige Geist wirklich in uns lebt, dann legt er uns diese Dinge eben aufs Herz. Diese Kennzeichen und Pflichten einer lebendigen Gemeinde. Als erstes die wahrhaftigen Mitarbeiter anzuerkennen, weil sie eben Verantwortung für die Gemeinde tragen, sich für die Gemeinde einsetzen und auch, wenn es notwendig ist, andere zurechtweisen. Wir sollen uns um die Gemeindeglieder sorgen. Wie gesagt, Seelsorge, und das ging halt auch zurechtweisen, wenn es notwendig ist. Die Ermutigung, gegenseitige Ermutigung und auch Hilfe für die Schwächeren im Glauben. Und wir sollen unser Denken verändern. Wir sollen uns bemühen, das Gute zu tun. Wir sollen ein Leben voll Freude und Gebet und Dankbarkeit führen. Den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dass der uns verändert und dass die Gaben in der Gemeinde eingesetzt werden können. Ohne Neid und ohne Diskussion. Und wir sollen natürlich auch Aussagen prüfen und nicht alles als gegeben hinnehmen. Deswegen glaube ich, ist es auch jetzt klar, warum Paulus das letzte Gebet spricht. Und ich denke, dieses Gebet sollen auch wir für uns in Anspruch nehmen. Er schreibt nämlich: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Unser ganzes Leben soll von dieser Berufung Gottes geprägt sein. Was ist unsere Berufung? Die Heiligung. Und wenn wir uns dazu entscheiden und sagen, ja, wir wollen anders sein als die Welt, wir wollen anders sein, dann gibt uns Gott auch die Kraft dazu. Er hilft uns dabei. Nur aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aber der Heilige Geist legt uns das aufs Herz. Und er gibt uns auch die Kraft, so zu leben. Das ist wichtig. Eine Gemeinde, die so lebt, dass sie immer auf die Wiederkunft Jesu wartet. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu und sollen ein geheiligtes Leben in dieser Hinsicht führen. Das schreibt Paulus hier. Darum geht es. Eigentlich im ganzen Thessalonicher Brief. Jesus möchte es zu seinen Ebenbildern machen. Das war von Anfang an so geplant. Dazu sind wir vorherbestimmt. Das lesen wir auch im 1. Mose, wenn da steht, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen würde. Wir sollen immer Jesus ähnlicher werden, das heißt im Ebenbild Gottes. Und das macht eben der Heilige Geist in uns. Er gibt uns die Kraft dafür. Und das sind eben die Pflichten und Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde, die in Hinsicht auf Jesu Wiederkunft lebt. Das soll uns als Gemeinde kennzeichnen. Amen.